Bibel aufschlägt, drin leset und forscht, dann begegnet uns ganz viel Berichte und Erzählungen, die als unmöglich angefangen haben und sich dann eine neue Möglichkeit geöffnet hat. Jürg Kassu, du gibst Zeugnis, wie das in deinem Leben war. Darf ich dich bitten, vorzukommen, dass ich dir ein paar Fragen stellen kann? Jürg, hast du schon mal erlebt, dass in deinem Leben Unmögliches möglich geworden ist?
Nur schon, dass ich da stehe und als Laienprediger vor einer Gemeinde stehe und predige, da ist etwas, was unmöglich war und was möglich geworden ist. Ich bin als Teenager und als junger Erwachsener sehr schüch gsi. Und ich habe mich kaum getraut, etwas zu sagen. Also von mehr als 3 und 4 Personen etwas zu sagen, da habe ich Herzklopfen bis zur Uhr gehabt und bin rot geworden. Und die mich aus dieser Zeit kennt haben, die würden auch sagen, das wäre unmöglich. Und aus dem Unmöglichen ist etwas möglich geworden. Ja.
Was für einen Beruf hast du dann ausgeübt, bevor du Laienprediger geworden bist?
Ich bin als scheuer Jugendlicher bin ich in die fliegerische Vorschule gegangen und habe gelernt zu fliegen. Und so bin ich auch ins Militär gekommen, habe im Militär eine Pilotenschule durchmachen können, bin aber nicht Militärberufspilot geworden, sondern bin dann gerade weiter zu der Swissair und bin dort Linienpilot geworden und habe dort eine normale Karriere durchgemacht. Und ich habe mich, als ich noch Co-Pilot war, mit 30 bekehrt. Da habe ich Jesus kennengelernt und das hat mein Leben wirklich total verändert. Ich habe dann plötzlich herausgefunden, was ich für einen fantastischen Beruf habe. Jetzt nicht einfach, weil es wirklich schön war, Pilot zu sein, sondern was für einen gäbigen Beruf das ich habe. Ich habe nämlich gemerkt, ich könnte mich ja mit 27 Dienstjahren pensionieren lassen. Das wäre in meinem Fall mit 51 gewesen. Und dann habe ich realisiert, dass ich dann in dem Alter nochmal etwas völlig Neues könnte anfangen. Zum Beispiel, dass ich mich könnte im Reich Gottes nützlich machen könnte. Was das hätte können sein können, habe ich auch nicht gewusst. Aber ich habe in dieser Zeit angefangen zu beten, dass Gott mir rechtzeitig zeigt, was das könnte sein und wo er mich brauchen möchte. Das sind so meine Pläne gewesen, aber dann ist leider das Grounding von der Swissair dazwischen gekommen. Und nachher bei der neuen Firma, bei der Swiss, war genau der Paragraph nicht mehr im Gesamtarbeitsvertrag von diesen 27 Dienstjahren und dann pensionieren zu lassen. Und dann habe ich selber auch nicht mehr weiter gewusst. Ich habe weitergebetet, aber ich habe nicht von mir aus künden, weil ich habe auf ein Zeichen von Gott gewartet, ein Zeichen vom Himmel. Und sonst habe ich nichts unternehmen.
Was ist dann passiert, dass ein neuer Anfang möglich geworden ist?
Ja, dann bin ich sogar in einer Umschulung gewesen. Ich habe vom MD-11 umgeschult auf den Airbus A330. Und in dieser Umschulung ist das Angebot von der Firma gekommen, all die Piloten, die sich künden lassen und die Firma verlassen, dass die eine Abfindung bekommen. Und das habe ich dann gewusst, das ist jetzt das Zeichen vom Himmel, wo ich darauf gewartet habe. Und das habe ich in Anspruch genommen. Ich habe das gar nicht mehr müssen überlegen. Ich habe das gerade die Einwilligung gegeben und habe mich tatsächlich künden lassen. Und so bin ich nicht 27 Dienstjahre bei dieser Firma gewesen, sondern 26,5. Also es ist eigentlich genau auf das rausgekommen. Auch da etwas auf eine Art und Weise, wie es auch als unmöglich gegolten hat, weil es hat immer geheißen, wenn man jemand umgeschult worden ist auf einen neuen Flugzeugtyp, dann muss er noch 2, 3 Jahre drauf bleiben und sonst hätte das sich nicht gelohnt für die Firma.
Und warum gerade Laienprediger? Es gibt doch auch noch anderes, was man für das Reich Gottes hätte können machen.
Genau, also als ich ausgestiegen bin, habe ich immer noch nicht gewusst, was da draus wird. Und ich habe mich dann anstellen lassen von der FEG Ilnau-Befrätigen zu 50%, aber ohne Lohn, eine Art als ein Gemeindehelfer. Aber dank dieser Anstellung auf dem Papier konnte ich an den Pastorenkonferenzen teilnehmen von der FEG Schweiz und auch Schulungen durchmachen, die die FEG Schweiz angeboten hat. Und durch das habe ich einen Haufen Pastoren kennengelernt. Und da hat sich dann sehr schnell umgesprochen, dass man mich anfragen könnte, wenn irgendwo ein Prediger gebraucht wird. Und die Anfragen sind immer häufiger geworden. Ich habe jetzt auf die Vorbereitung nachgeschaut, wenn ich das erste Mal zu Menidorf war. Ich hatte hier gerade keinen festen Prediger. Und da kam auch eine Anfrage, ob ich einspringen könnte. Und im Januar 2005 bin ich vermutlich das erste Mal da in dieser Gemeinde gewesen und bin dann regelmässig wieder aufgeboten worden. Und die Nachfrage ist so gross geworden, dass ich jetzt jeden zweiten bis dritten Sonntag irgendwo am Predigen bin. Und dann ist in dem Unmöglichen rein nochmal etwas Unmögliches passiert. Beim ERF, beim Live Channel, haben sie jemanden gesucht für den Gottesdienst am Sonntag. Und da haben sie immer Theologen angefragt, aus der Landeskirche, aus den Freikirchen, Heilsarmee und so weiter. Und das waren alles Theologen gewesen. Und wo sie jetzt einen neuen Prediger gesucht haben, weil sie jemanden zu wenig hatten, ist mein Name offenbar gefallen von jemandem, der mich gekannt hat und der gemeint hat, ich sei der Prediger von der FG Frätigen. Die Anfrage ist gekommen und ich habe gefunden, ja, das ist sicher noch eine interessante Erfahrung. Ich habe zugesagt, ich habe auch nichts gedacht dabei. Und seit dem Jahr 2010 mache ich jetzt das. Nach einem Jahr haben sie vom ERF dann gemerkt, dass ich gar nicht Theologe bin. Aber dann habe ich bereits etwa 5 oder 6 Predigten gemacht und seitdem hat niemand mich gefragt und jetzt mache ich das schon im 8. Jahr. Also auch da ist etwas Unmögliches, das gar nicht vorgesehen wäre, etwas möglich geworden.
Danke vielmals, Jürg, dass du uns erzählt hast, wie unmöglich es tatsächlich möglich werden kann.
Mein Computer und ich sind normalerweise ein sehr gutes Team. Wir arbeiten sehr gut zusammen, mein Digitalfreund und ich. Er erleichtert mir meine Arbeit sehr, weil ich finde es so einfach, mit einem Computer einen Brief zu schreiben, ein Dokument zu entwerfen und vor allem auch zu korrigieren. Aber manchmal bockt er, mein Computer. Es kommt immer wieder vor, dass einfach irgendetwas nicht mehr so ist, wie es sollte sein, und ich stehe dann völlig am Berg. Da bin ich dann einmal völlig überfordert und weiss nicht, was ich machen kann. Ich bin so froh, dass ich einen Schwiegersohn habe, der Informatiker ist. Mit Computer umgehen, das ist so sein tägliches Business. Und bis jetzt hat er noch jedes Problem an meinem Computer können lösen. Er ist so ein richtiger Computerflüsterer. Und wenn er dann einmal ein Problem löst, dann dringt er bis in die Eingeweide von meinem Computer vor. Er ändert an die Einstellung irgendetwas oder lässt ein Programm runter. Das sieht für mich so kompliziert aus, dass ich da nicht mitkomme. Ich weiß nicht, was er genau macht, aber die Hauptsache ist, dass am Schluss alles wieder funktioniert. Nein, was meinen Computer anbelangt, bin ich jetzt wirklich kein Profi. Ich bin eher der Mensch, der mechanisch funktioniert. Und darum bin ich mit meinem Digitalfreund etwa völlig überfordert. Und darum schätze ich es auch so sehr, weil ich weiss, an wen ich mich wenden kann, wenn ich Hilfe brauche. Ganz ähnlich überfordert sind manchmal auch die Jünger von Jesus gewesen. Auch in dieser Geschichte, die wir jetzt heute miteinander anschauen. Das ist die Geschichte, wo der Vater mit seinem Sohn zu den Jüngern kommt und die Jünger um Hilfe fragen, weil sein Sohn immer wieder von einem Dämon plaget wird. Sein Sohn hat nämlich immer wieder ganz fürchterliche Anfälle. Und ich lese jetzt den ersten Teil vom Predigtext aus Markus 9, 14 bis 19. Und das ist der Abschnitt, wo gerade nach der Verklärung auf dem Berg oben folgt. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Also gerade vor dem Ereignis ist Jesus zusammen mit dem Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg oben gewesen. Und jetzt kommen sie zurück zu den Jüngern. Und dort treffen sie eine grosse Menschenmenge an, die sich um die Jünger versammelt hat. Offensichtlich ist da gerade etwas sehr Interessantes am Laufen. Die Jünger sind nämlich mitten in einem Streitgespräch mit den Schriftgelehrten. Schriftgelehrte, das sind Männer, die das Alte Testament studiert haben und die sich bestens auskennen in den religiösen Schriften. Wo jetzt das Volk erkennt, dass es Jesus ist, der da dorthin kommt, laufen sie ihm aufgeregt entgegen. Und Jesus fragt sie, über was denn da gestritten werde. Ein Mann aus dieser Volksmenge heraus gibt die Antwort. Er habe Hilfe gesucht bei ihm. Sein Sohn werde von einem bösen Geist gequält. Er, Jesus, sei seine letzte Hoffnung. Und er hoffe doch sehr, dass er ihm helfen könne. In der Bibel steht jetzt da nichts Näheres, was bis dahin schon passiert war, bevor jetzt Jesus wieder zurück zu den Jüngern gekommen ist. Aber aus dem Zusammenhang wird klar, dass der Vater halt bei den Jüngern von Jesus Hilfe gesucht hat, wo er Jesus nicht bei ihnen angetroffen hat. Und das war eigentlich keine schlechte Idee gewesen, weil ein paar Wochen vorher hat Jesus seine Jünger ganz bewusst in die Welt rausgeschickt. Er hat ihnen Vollmacht mitgegeben auf den Weg. Und zwar Vollmacht zum Kranke heilen und zum Dämonen austreiben. Und das hat funktioniert. Und zwar bestens, die Jünger haben vielen Menschen können helfen, haben sie können heilen und haben Dämonen können austreiben. Und darum sind sie jetzt da, vollkommen überzeugt sind, dass sie auch dem Bub jetzt sicher können helfen. Aber sobald die Jünger sich um den Bub gekümmert haben, hat er gerade wieder einen neuen Anfall bekommen. Also ähnlich wie einen epileptischen Anfall. Der Bub hat sich am Boden gewälzt, hat Schaum vor dem Maul gehabt und hat mit den Zähnen geknirscht. Die Jünger wollten ihm helfen, aber alle ihre Gebete haben nichts ausrichten. Was die Jünger unternommen haben, es hat überhaupt nichts gebracht. Die sind völlig überfordert gewesen. Und je länger das Ganze gedauert hat, umso mehr Leute sind da zusammengelaufen und wollten dabei sein und schauen, was da passiert. Und darunter hat es eben auch eine Gruppe von Schriftgelehrten gehabt. Und es sind genau die Schriftgelehrten gewesen, die jetzt angefangen haben, die Jünger zu verspotten. Sie haben also gesagt, sind ihr nicht die Jünger von dem Jesus von Nazareth? Wenn ihr die Jünger von dem Jesus sind, wo behauptet, er sei der Sohn von Gott, dann müsst ihr jetzt dem Bub auch können helfen. Und daraus hat es jetzt ein gehässiges Streitgespräch ergeben zwischen den Jüngern und den Schriftgelehrten. Aber genau in dem Moment kommt jetzt Jesus dazu. Genau jetzt, wo sich die Jünger so fürchterlich blamiert haben vor dieser ganzen Volksmenge. Und es ist offensichtlich, dass sie dem Bub jetzt halt wirklich nicht helfen können. Und darum werden sie jetzt von den Schriftgelehrten so richtig verspottet. Und die kommen so auch richtig in Fahrt. Allerdings ist es ihnen dann auch peinlich, wo sie merken, dass Jesus gehört hat, wie sie mit seinen Jüngern umgegangen sind. Jesus ist natürlich, hat natürlich sofort gemerkt, wie gemein, dass die Schriftgelehrten zu seinen Jüngern gewesen sind. Ihrem Verhalten drücken sie hemmungslos aus, wie wenig sie von diesen Jüngern und ihrem Meister von Jesus halten. Und indem sie die Jünger verspottet haben, haben sie gleichzeitig auch Jesus verspottet. Ein jüdischer Grundsatz in seiner Zeit hat gelautet, dass ein richtiger Jünger müsse identisch sein mit seinem Meister. Das heisst, alles, was der Meister hätte können machen, haben seine Jünger auch können machen. Und wenn das nicht der Fall war, dann hat etwas nicht gestimmt, auch nicht mit dem Meister. Dass es den Jüngern nicht gelungen ist, den Dämon auszutreiben, ist für die Schriftgelehrten darum ein klarer Beweis gewesen, dass Jesus nicht der Sohn von Gott könne sein. Die Ablehnung, die ist fast greifbar in der Luft für die Jünger und für Jesus. Und auf das aber reagiert jetzt Jesus mit dem Ausruf Vers 19. O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Der Ausruf von Jesus kommt mir jetzt vor wie einen ganz tiefen Stossseufzer. Damit schimpft Jesus nicht etwa mit seinen Jüngern, weil die am Buben nicht helfen können, sondern das O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, das ist ans Volk gerichtet und vor allem auch an die Schriftgelehrten. Weil es sind ja vor allem die Schriftgelehrten, die nicht glauben wollen, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Und das, obwohl Jesus ja mit vollmächtigen Predigten und mit übernatürlichen Wundern schon längstens bewiesen hat, dass er der Messias ist. Täuscht das oder steckt in dem Ausruf von Jesus, wie lange soll ich euch ertragen, eine Portion Ungeduld? Verliert Jesus langsam Geduld mit dem Volk Israel? Immerhin ist er bereits seit 2 Jahren der Öffentlichkeit unterwegs. Oder hat er als 30-Jähriger schon so viel Schwieriges mit dem Volk erlebt, dass er einfach langsam genug hat? Ich glaube, dass hinter dem Ausruf noch viel, viel mehr steckt. Jesus ist zwar als Mensch zu uns auf die Erde gekommen, aber er ist immer auch ganz Gott geblieben. Und Gott hat mit seinem Volk und überhaupt mit der ganzen Menschheit schon so viel Schwieriges erlebt. Und das alles hätte tatsächlich können an seiner Geduld zehren, schon längstens. Es hat schon mit den ersten Menschen angefangen, mit Adam und Eva. Schon die beiden Menschen und ihre direkten Nachkommen, die haben sich von Gott abgewendet. Und darum hat das Böse immer mehr überhand genommen. Mit der Sintflut hat Gott eigentlich die Menschheit fast ganz nochmal untergehen lassen. Nach der Sintflut hat Gott mit der Familie von Noah praktisch nochmal von vorne angefangen. Aber es ist nicht besser geworden. Die Menschen wollten unabhängig sein von Gott und waren nicht bereit gewesen, sich am Gesetz von Gott unterzuordnen. Und da hat Gott einen weiteren Schritt auf die Menschheit zugemacht. Er hat die Israeliten zu seinem Volk erklärt und hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Er hat sein Volk aus der Sklaverei befreit und ihnen ein eigenes, fruchtbares Land versprochen. Aber auch auf dem Weg in das versprochene Land hat das Volk immer wieder rebelliert und hat sich von Gott abgewendet. Sogar, wo sie ins Land eingekommen sind sie Gott gegenüber ungehorsam geblieben. Fast alle haben einfach so gelebt, wie sie selber für richtig gefunden haben. Gott hat durch Propheten zu allen Generationen von seinem Volk geredet und hat sie vor dem Untergang gewarnt, wenn sie nicht bald mal umkehren. Aber all die Warnungen haben nichts genützt. Die Menschen haben sich nicht verändern lassen. Die Menschen, sogar die Menschen aus seinem eigenen Volk, sind nicht fähig gewesen, so zu leben, dass sie von Gott hätten können bestehen. Und wenn wir heute in die Welt schauen, müssen wir feststellen, dass sich bis heute daran nichts geändert hat. Auch heute müsste Jesus doch ausrufen, wie lange soll ich euch ertragen? Gott hat einen anderen Weg gesucht, zum verhindern, dass alle Menschen getrennt von Gott einfach so am Untergang entgegengehen. Gott ist selber in Menschengestalt zu uns auf die Erde gekommen, als Jesus von Nazareth. Und offensichtlich hat es keine andere Möglichkeit gegeben, die Schuld der Menschheit in die Ordnung zu bringen. Und darum hat Gott selber für die Schuld gezahlt. Anstelle von uns Menschen hat er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, die Folgen für unsere Schuld zu spüren lassen. Und Jesus hat für unsere Schuld am Kreuz müssen sterben, um zwischen Gott und den Menschen reinen Tisch zu machen. Und nur so ist es möglich gewesen, dass wenigstens die an Jesus glauben, nicht verloren gehen. Der äußerst mühsame Weg mit der Menschheit, der schwingt mit, wenn Jesus da sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Für ihn ist einfach unverständlich, dass sich die Menschenmenge und die Schriftgelehrten so dagegen sträubet und einfach nicht wollen glauben, dass er der Messias ist. Aber neben der Ungeduld schwingt dann etwas anderes mit, nämlich die Sorge um die Menschen. Jesus liebt die Menschen und es tut ihm weh, dass sich so viel weigert, an ihn zu glauben. Und darum ist er bereit, einen neuen Beweis zu liefern und allen zu zeigen, dass er eben tatsächlich der Messias ist. Und darum fordert er die Leute jetzt auf, sie sollen den Bub zu ihnen bringen. Im Vers 19 ruft er am Ende, bringt ihn her zu mir. Und jetzt lese ich den zweiten Teil vom Predigtext, Vers 20 bis 29. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde und wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinem Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Das Wunder, das Jesus da dem Bub gemacht hat, das ist einfach eins von vielen Wundern, die man aus der Bibel kennt. Wenn man aber genauer anschaut, was Jesus da verbracht hat, dann sehen wir, dass das eben ein sehr spezielles Wunder war. Das Volk hat da schon gewusst, dass es gewisse Wunder gibt, die nur Gott selber kann vollbringen kann. Und der Messias, wenn er dann mal auf die Erde kommt. Und genau so ein Wunder hat Jesus da vollbracht. Auch wenn sich die Volksmenge geweigert hat, an ihn zu glauben, hat Jesus mit dem Wunder allen Menschen einfach nochmal eine Chance gegeben. Er hat gehofft, dass sie als Zeugen von dem Wunder merken, dass er eben tatsächlich der Messias ist, den Gott zu ihnen geschickt hat. Jetzt, was war denn speziell an dem Wunder? Es hat mit dem Dämon zu tun, wo der Bub geplagt hat. In den Vers 17 und 25 wird beschrieben, dass der Dämon taubstumm war. Er wird als taubstummer Geist beschrieben. Und zur Zeit von Jesus hat es offenbar noch recht viele Menschen gegeben, die von einem Dämon befallen waren, besessen waren. Und es hat aber auch Menschen gegeben, die von Gott Vollmacht hatten, solche Dämonen wieder austreiben. Nur wichtig dabei war, dass man vorher den Namen von dem Dämon gewusst hat. Und dann hat man den Dämon beim Namen rufen und hat ihm befehlen, er soll zu dem Menschen ausfahren. Jetzt aber, wenn der Name nicht bekannt war, weil der Dämon eben taubstumm war, dann hat niemand etwas machen. Im Volk war allgemein bekannt, dass nur Gott selber einem Menschen helfen kann, wenn er von so einem taubstummen Geist befallen war. Jetzt zurück zu der Geschichte. Jesus befiehlt jetzt also, man soll den Bub zu ihnen bringen. Und in dem Moment fängt der Dämon wieder an zu toben. Wieder wälzt sich der Bub am Boden, hat Schaum vor dem Maul, fürchterliche Krämpfe schütteln ihn durch. Und das ist etwas, was furchtbar muss gewesen sein für den Mann, für den Vater. Das muss ihm im Innersten wehtun haben. Die Zuschauer, die das miterleben, finden sich auch grässlich, was da passiert. Aber für sie und vor allem für die Schriftgelehrten wird es erst jetzt richtig spannend. Weil der Anfall, der zwingt jetzt Jesus zum Handeln. Verschiedene Zuschauer denken vermutlich, jetzt soll er Jesus zuerst einmal beweisen, dass er wirklich der Sohn von Gott ist, wenn er immer behauptet. Und einige triumphieren innerlich vielleicht schon, wir senken so und jetzt wird er dann genau gleich versagen, wie vorher schon seine Jünger. Und dann wäre Jesus definitiv entlarvt als ein Hochstapler. Jesus selber spürt auch, dass da eine gewaltige Spannung in der Luft liegt. Aber er lässt sich Zeit. Bevor er jetzt eingreift, fragt er den Vater, wie lange das denn der Bub das schon hätte da. Und der Vater antwortet, er hätte die Anfälle von klein auf. Und das macht den ganzen Fall noch hoffnungsloser. Je länger nämlich ein Mensch von so einem Dämon gequält worden ist, desto schwieriger wird es, den Dämon auch auszutreiben und den Bub zu befreien. Umso mehr ist auch jemand in der ganzen Entwicklung und in seinen intellektuellen Fähigkeiten bereits geschädigt gewesen. Für das Volk ist es sonnenklar, die Aussichten, dass dem Bub geholfen werden kann, sind gleich null. Also um einen hoffnungslosen Fall kann niemand helfen. Der Vater, der hält es jetzt fast nicht mehr aus. Er versteht nicht, wieso dass Jesus noch zögert. Kann er nicht helfen oder will er nicht helfen? Und um Jesus klarzumachen, wie gefährlich die Anfälle sind, erzählt er ihm, wie der Dämon den Bub in diesen Krämpfen schon x-mal ins Feuer gerührt hat oder ins Wasser und schon ein paar Mal sei der Sohn fast umgekommen dabei. Und in seiner Verzweiflung fordert er Jesus zum Handeln auf und sagt, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und jetzt müssen wir uns die Szene einfach mal vor Augen führen, wie das war. Da ist mal der Bub, der sich in wilden Krämpfen am Boden windet, mit Schaum vor dem Maul, mit den Zähnen knirscht, dass ihm durch Mark und Bein geht. Da steht der Vater, der mit hochrotem Kopf Jesus zum Eingreifen auffordert. Rundum steht eine riesige Menge von Volksmenge, die jetzt gespannt ist, was weiter passiert. Und da ist Jesus, der verwundert vom Bub zum Vater aufschaut, ihn mit den Augen fixiert und ganz langsam und betont zu einem sagt, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. In dem Moment flippt der Vater fast aus. Er kann fast nicht mehr. Sein Sohn windet sich da in wilden Krämpfen vom Boden und Jesus sagt so komische Sachen. Er soll glauben, dann sei alles möglich. Das versteht der Vater nicht. Wenn der Jesus doch nur endlich mal handeln würde, in höchster Not ruft er aus, ich glaube. Und dann fügt er gerade noch dazu an, hilf meinem Unglauben. Was der Vater da ausruft, das ist sehr interessant. Der Vater hat ja grundsätzlich einmal daran geglaubt, dass Jesus seinen Sohn könnte befreien, sonst wäre er gar nicht zu ihm gekommen. Gleichzeitig merkt er selber aber auch, dass auch Zweifel vorhanden sind. Und wo Jesus da sagt, dass jemandem, der glaubt, alles möglich sei, ruft er spontan aus, ich glaube. Und im gleichen Moment realisiert er, dass er ja auch zweifelt. Und darum hängt er spontan auch den zweiten Satz nach, hilf meinem Unglauben. Und das ist der Moment, wo der Vater definitiv kapituliert. Er merkt ganz deutlich, wenn es auf ihn und seinen Glauben ankommt, dann hat er keine Chance. Dann gibt es keine Hoffnung für seinen Sohn. Ob seinem Sohn geholfen werden kann oder nicht, das hängt jetzt ganz allein von Jesus ab. Hilf meinem Unglauben ist ein letzter, verzweifelter Hilferuf von dem Vater. Und Vater ist klar, wenn Jesus jetzt nichts unternimmt, dann gibt es keine Hoffnung für meinen Sohn. Und jetzt geht alles ganz schnell. Jesus sieht, wie immer noch mehr Volk zusammenläuft. Und jetzt befiehlt er am Dämon im Vers 25, du sprachlos und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Der Dämon, der fährt mit einem gewaltigen Schrei zu dem Körper aus. Und dann liegt der Bub am Boden wie tot. Aber Jesus nimmt ihn an der Hand und richtet ihn auf die Beine. Der Sohn ist kerngesund. Leider schildert uns die Bibel nicht, wie der Vater und das Volk und die Schriftgelehrten auf das Wunder reagiert haben. Aber man könnte schon davon ausgehen, dass sich der Vater dankbar und überglücklich mit seinem Sohn auf den Heimweg gemacht hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie da an dem Tag einige Leute und vielleicht sogar ein paar Schriftgelehrte zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Jetzt, wie sieht das bei uns aus? Wie sieht es aus mit unserem Glauben? Wie gehen wir vor, wenn wir wissen, dass wir selber überfordert sind? Die Geschichte lehrt uns, dass wir wirklich mit allen unseren Problemen am besten zu Jesus gehen. Was trauen wir Jesus zu? Jesus hat in unserem Predigtext das Wunder vollbracht, wo wir wissen, dass das eigentlich nur Gott selber hat können vollbringen. Und damit hat er bewiesen, dass er der Sohn von Gott ist, eigentlich auch, dass er selber Gott ist. Das ist auch das, was der Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9 über Jesus sagt. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus ist Gott. Und darum gibt es wirklich nichts Besseres, als näher bei Jesus zu bleiben und seine ganze Hoffnung auf ihn zu setzen. In unserem Leben geraten wir doch auch immer wieder in Situationen, wo wir realisieren, dass wir jetzt halt wirklich aufs Eingreifen von Gott selber angewiesen sind. In Situationen, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen, zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit, bei einer schweren Krankheit oder wenn wir überhaupt überfordert sind am Arbeitsplatz, wenn wir in finanziellen Nöten stecken, bei Eheproblemen oder nur schon, wenn ein Mitmensch auf uns zukommt und von uns einen seelsorglichen Rat wette, können wir völlig überfordert sein in dem Ganzen. Und in solchen Situationen ist es offensichtlich, dass wir allein nicht mehr weiterkommen. Und das treibt uns dazu, Jesus um Hilfe zu bitten. Und da sind wir gar nicht schlecht dran, wenn wir das machen. Wir dürfen uns auch mit Kleinigkeiten an Jesus richten. Wenn wir zum Beispiel den Schlüssel verloren haben, wenn wir uns mit dem Auto verfahren haben, wenn unser Kind wieder mal so dumm tun, dass es uns fast verjagt, auch dann dürfen wir uns an Jesus wenden. Wenn wir mit Überzeugung zu Jesus gehen, dass er in jeder Situation helfen kann, wenn wir überzeugt sind, dass ihm wirklich nichts unmöglich ist, dann sind wir bei ihm an der richtigen Adresse. Wie und wenn, dass er dann eingreifen will, das müssen wir allerdings ihm überlassen. Aber wir können sicher sein, dass er mit der bestmöglichen Antwort auf unser Gebet wird reagieren. Jetzt, wir müssen noch fragen, was spielt da dabei der Glaube für eine Rolle? Unser Glaube? In unserem Predigtext hat Jesus von dem Vater verlangt, er solle nur glauben, dann sei alles möglich. Man könnte da fast meinen, dass der Glaube von dem Vater die Voraussetzung gewesen wäre, dass Jesus überhaupt eingreifen konnte. Das ist natürlich nicht so. Der Vater hat offen zugegeben, dass er zwar glaubt, aber dass er gleichzeitig auch Zweifel hat. Ich glaube fest, dass der Gott von der Bibel der lebendige Gott ist. Ich bin überzeugt, dass Jesus Christus sein Sohn ist. Ich weiß, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, im Himmel oben wohnt und Anteil nimmt an meinem Leben. Und für mich ist darum naheliegend, dass ich mit allem, was mich so beschäftigt, selbstverständlich zu ihm gehe. Und zwar, weil ich fest überzeugt bin, dass ihm halt wirklich nichts unmöglich ist. Und je mehr, dass ich auch über die Bedeutung von Jesus in meinem Leben begriffen habe, desto mehr Zeit investiere ich auch ins Gebet. Ich weiß, dass ich nichts Sinnvolles kann fertigbringen ohne Jesus und darum bespreche ich alles, was ich neu anpacken will, schon im Voraus mit ihm im Gebet. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass meine Gebete bei Jesus gut aufgehoben sind. und dass er auch rechtzeitig darauf wird reagieren. Ich habe höchstens meine Zweifel, ob er über meine Gebetsanliegen gleich denkt wie ich und ob er genau so handeln will, wie ich mir das wünsche. Das muss ich offen lassen. Ob er sofort handeln will oder ob er sich noch ein bisschen Zeit lässt, dass auch das ist ihm überlassen. In der Bibel steht, dass Gott ein eifersüchtiger Gott sei. Und Gott legt Wert darauf, dass wir ihm vertrauen. Und zwar ihm allein. Er ist nicht bereit, unser Vertrauen noch mit jemandem oder mit etwas anderen zu teilen. Wenn wir mit unseren Bitten zu Jesus gehen und gleichzeitig uns noch auf die Kraft vom positiven Denken verlassen oder auf menschliche Theorien aus gescheiten Büchern oder auf Yoga-Übungen und Esoterik, dann macht Gott das nicht mit. Er verlangt, dass wir unserem Glauben alle unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf ihn allein setzen. Und trotzdem dürfen wir Zweifel haben. Er hat Verständnis mit uns, wenn wir Zweifel haben. Vielleicht zweifeln wir manchmal ernsthaft daran, ob Jesus überhaupt in unsere Situation eingesehen, ob er etwas wahrnimmt davon. Oder wir fragen uns, ob ihn unsere Lage überhaupt interessiert. Manchmal haben wir vielleicht auch das Gefühl, er sei doch viel zu weit weg. Er hat ja keine Ahnung von unserer verzweifelten Situation. Und er hört überhaupt nicht zu. Und dann, wenn das auftritt, machen wir es am besten so, wie der Vater da in dem Predigtext. Dann bitten wir Gott doch darum, dass er unseren Glauben stärken soll und unsere Zweifel wegnehmen soll. Und es gibt so viele Bibelvers, die uns die Zweifel auch nehmen können. Und ich möchte einfach ein paar aufführen, die uns da helfen können. Der erste ist aus Matthäus 28, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Er hat das zu den Jüngern gesagt, aber das gilt für uns alle, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir können das für uns in Anspruch nehmen. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Versprechen, dass er jeden Tag bei uns ist bis ans Ende der Welt. Was wollen wir mehr? Oder im Psalm 139, ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Das zeigt doch, dass er viel mehr über uns weiß als wir selber. Er sieht unser Innerste und weiß ganz genau, was dran ist. Oder im Johannes 14 sagt Jesus, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also er hat auch vorausgesehen, dass es bei uns immer wieder Bedrängnis gibt. Einfach ungemütliche Situationen, wo wir seine Hilfe brauchen. Und er sagt, er lässt uns nicht einfach dann stecken in unseren Problemen, sondern er ist bei uns. Eine gewaltige Zusage. Oder im Josua 3 hat Gott zum Volk Israel gesagt, ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Gott versteckt sich nicht vor uns. Ihm ist es wichtig, dass wir ihn im Alltag können erleben und auch können weiterverzählen, was wir mit ihm alles erlebt haben. Und die letzte Stelle, die ich da noch bringe, aus dem Jesaja, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Er weiß Bescheid über unser Leben, er weiß, was wir brauchen und er weiß den besten Weg, wie wir daraus rauskommen. Das alles sind Bibelstellen, die uns zeigen, wie nah Gott uns ist und wie sehr er Anteil nimmt an unserem Leben. Und das sollte unseren Glauben doch stärken. Jetzt, wo die Jünger dann zu Abend wieder allein sind mit Jesus, sind sie zu ihm gekommen und haben ganz durchgefragt, wieso dass es ihnen nicht möglich gewesen ist, dass sie Dämonen haben können austreiben aus dem Bub. Und Jesus hat da geantwortet im Vers 29, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Die Jünger sind Menschen gewesen wie du und ich. Ganz normale Menschen. Einen kurzen Moment lang sind sie überzeugt gewesen, dass sie dem Bub schon selber helfen können. Der Vorfall mit dem Bub, mit dem, wo von dem stummen Dämon plagt worden ist, hat die Jünger aber völlig überfordert. Auch sie haben die Erfahrung müssen machen, dass sie in allem vollkommen von Gott abhängig sind. Jesus hat mit seiner Antwort seinen Jüngern wollen sagen, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr Sorgen habt, dann geht doch im Gebet damit zu Gott. Und um Gott zu zeigen, wie ernst es euch mit eurem Gebetsanliegen ist, fastet dazu. Wir können also jederzeit mit all unseren Sorgen und Problemen zu Jesus gehen und ihn um Hilfe bitten. Sogar dann, wenn wir merken, dass wir in unserem Glauben immer wieder von Zweifel geplagt werden, können wir zu ihm gehen und ihn bitten. Aus dieser Geschichte mit dem Bub, der von dem stummen Dämon geplagt worden ist, können wir eins lernen. Es gibt nichts, wofür Jesus schwierig wäre. Sogar wenn wir zweifeln, können wir glauben, dass er uns helfen kann. Weil bei Jesus kann auch etwas Unmögliches möglich werden. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, es ist einfach ein riesen Gewinn, dass wir auch solche Geschichten nachlesen können und können sehen, wie tief unten durch auch deine Jünger müssen gehen mussten, weil sie viele Lektionen müssen lernen mussten. Und Herr, es ist einfach eindrücklich, zu sehen, was für ein vollmächtiger Gott das du bist. Ja, wir glauben daran. Wir dürfen glauben, dass dir wirklich nichts unmöglich ist. Du bist der Schöpfer, der das All und die Erde, alles, was da drin ist, mit deinem Wort geschaffen hast. Du hast gesagt, es soll da sein und es ist da gewesen. Herr, und alles, was uns begegnet im in unserem Leben, das ist viel kleiner, viel geringer möglich für dich. Und wir wollen daran glauben, dass dir wirklich nichts unmöglich ist. Hilf uns, dass wir mit all unseren Sorgen und Problemen nicht irgendwo Hilfe suchen, sondern allein bei dir. Stärkt uns auch den Glauben, nimmt uns unsere Zweifel weg und hilft, dass wir zu einem grossen Zeugnis dürfen werden von dir, wenn wir Sachen mit dir erleben, wo wir dürfen weiterverzählen, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Herr, braucht uns, dass er unser Leben dazu führt, dass wir auf dich aufmerksam machen können, dass andere Menschen auch sehen, was für ein grossartiger Gott und ein allmächtiger Gott dass du bist. Amen.
Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Amen.